Hallo zusammen, hier spricht Sabine Heinrich und bevor die neue Folge Hin und Heinrich startet, habe ich eine Einladung für euch. Wir machen nämlich einen Live-Podcast im Sommer am 16. Juni, das ist der 16.06. von 12 bis 13 Uhr hier am DZNE in Bonn. Das ist direkt an der Uniklinik auf dem Venusberg. Könnt ihr live dabei sein. Kostenlos natürlich. Es ist übrigens Tag der offenen Tür. Ihr habt also die Chance, euch dieses wirklich beeindruckende Gebäude anzugucken und viele interessante Gespräche zu führen. Infos dazu auf hirnundheinrich.de. Und jetzt kommt die neue Folge.
Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich und heute soll es hier um Alzheimer gehen. Einmal mehr, wenn Sie neu dabei sind, freue ich mich, dass Sie uns gefunden haben. Dieser Podcast ist vom DZNE, das ist das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen und zwar im ganz großen Stil, also mit allem, was dazu gehört. Wir sprechen über Parkinson, ALS, Ataxien, all so etwas und das ist wirklich umfangreich. Aber klar, wir sprechen hier oft über Demenz und wollen auch immer mal wieder abfragen, wo die Wissenschaft da gerade steht. Mein Name ist Sabine Heinrich, ich bin keine Wissenschaftlerin. Das muss ich auch nicht, denn ich habe tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier im Gespräch. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, da habe ich so ganz naiv gefragt, ja, aber wann wird das denn heilbar sein? Und da bekam ich die Antwort, nee, da sind wir noch gar nicht, weil wir immer noch nicht wissen, warum gerade Alzheimer entsteht und wann geht das eigentlich los. Aber ich spreche ja auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die auch immer ganz zuversichtlich sind. Frau Wegmann, sind Sie auch zuversichtlich?
Immer zuversichtlich, natürlich, ja, auf jeden Fall. In der Forschung oder generell? Aber ich glaube generell auch, ja.
Aber auch in der Forschung?
Auch in der Forschung auf jeden Fall, sonst würde ich das ja nicht alles machen hier, genau.
Ich möchte Sie kurz vorstellen. Susanne Wegmann ist PhD, Biophysikerin und Forschungsgruppenleiterin am DZNE-Standort in Berlin. Erste Frage, PhD, wofür steht das?
PhD ist eigentlich der amerikanische Ausdruck für ein Doktorat. Das ist der Titel sozusagen dafür.
Das heißt, Sie haben das in Amerika gemacht?
Nee, das ist mittlerweile anerkannt auch in Europa eigentlich. Also ich habe hab mein Doktorat gemacht an der ETH in Zürich oder in Basel besser gesagt. Mhm. Und da wird das auch als PhD verliehen. Das ist so ein bisschen so ein Gerangel zwischen den Namen, aber eigentlich ist es einfach das Gleiche wie ein Doktorat.
Wir fangen von vorne an, Frau Wegmann. Was ist das Tau-Protein? Was macht es normalerweise im Körper und warum ist es für Alzheimer bedeutsam? Denn Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit diesem Tau-Protein.
Ja, das Tau-Protein ist so meine wissenschaftliche Leidenschaft, an dem ich schon seit fast 17 Jahren jetzt arbeite. Und das Tau-Protein ist ein Protein, was in unseren normalen Nervenzellen vorkommt. Also jeder Mensch hat das und ziemlich viel auch davon eigentlich im Gehirn. Und es bindet an ganz wichtige Leiterbahnen in der Nervenzelle. Diese Leiterbahnen nennt man die Mikrotubuli. Und das sind, wie kann man sich vorstellen, wie so Autobahnen, wo Sachen transportiert werden müssen. Und zwar werden dort verschiedene Organellen transportiert. Das ist natürlich extrem wichtig, denn Neuronen als Zellen sind sehr lang gestreckt. Also die können sich über mehrere Zentimeter ausdehnen. Jetzt muss man sich den Zentimeter, den wir kennen, vorstellen als in der Größenskala einer Zelle. Und dann ist das extrem weit. Und damit das sozusagen möglich ist, hilft das Tau-Protein, diese Leiterbahnen zu stabilisieren und zu bauen. Genau. Das ist die eigentliche Funktion.
Die Stabilisierung im, ich sag mal jetzt, gesunden Hirn und welche Rolle spielt es jetzt im erkrankten Hirn?
Genau, und dann kommt die zweite, eher schlechte Eigenschaft von Tau, denn das ist, wo es auftritt in über 20 verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen. Da kommt es zu einer Verklumpung von Tau. Es wird erst modifiziert, nennen wir das. Es kriegt so ein paar chemische Gruppen angeheftet und dann kommt es zur Aggregation und das Tau-Protein aggregiert in diesen Nervenzellen und kann auch nicht mehr seinen Job machen als Stabilisator für diese Leiterbahnen und zerstört sozusagen die ganzen Transportwege und auch andere Funktionen der Nervenzelle. Und damit, das passiert, wie gesagt, in über 20 dieser neurodegenerativen Erkrankungen die sind zusammengefasst als Tau-Patin deswegen, weil Tau da die Rolle spielt. Die wichtigste oder die bekannteste und häufigste davon ist Alzheimer-Erkrankung.
Also es hat nichts mit Morgentau zu tun oder mit dem Seil-Tau, sondern Tau steht für?
Tau steht für Tubulin-assoziierter unbekannter Faktor. So wurde es entdeckt. Es wurde entdeckt, weil es an Tubulin oder an Mikrotubuli, an diese Leiterbahnen bindet und wurde mit denen co-isoliert. Und dann wusste man nicht, was es ist. Und dann hat man gesagt, Tubulin-assoziierter unbekannter Faktor. Und dann, dem heißt es Tau.
Können Sie das im Mikroskop sehen eigentlich? Kann man es erkennen?
Im Elektronenmikroskop kann man es indirekt sehen. Also Tau ist so ein bisschen mystisch. Es ist immer unsichtbar, weil es keine Struktur hat. Und alle Sachen, wie wir in Mikroskopen auch hoch aufgelöst mit Elektronenmikroskop Sachen darstellen, da gehen wir immer davon aus, dass diese Proteine Struktur haben, aber Tau hat keine Struktur. Tau ist einfach wie ein Spaghetti und macht deswegen auch ganz viele Sachen, die wir eigentlich noch nicht alle verstehen. Ja.
Woher kommt denn da Ihre Faszination?
Genau daher, dass wir halt eigentlich diese ganzen Paradigma und Dogma, die wir haben, dass wir sagen, wir brauchen eine Struktur, um eine Funktion zu haben. Das haben wir nicht. Wir haben keine Struktur und wir haben ganz viele Funktionen. Also in den letzten Jahren haben wir herausgefunden, dass Tau ganz viele verschiedene Sachen in den Zellen machen kann, wo wir jetzt versuchen, diese Puzzlestücke zusammenzusetzen und rauszufinden, was eigentlich da los ist in der Krankheit dann auch. Und das andere ist, dass es halt ja dadurch nie langweilig wird. Also wir haben diverse verschiedene Methoden, an die wir benutzen, um irgendwie da ranzukommen, um diese Nuss zu knacken, was Tau eigentlich macht.
Um die Nuss zu knacken. Es gibt ja noch ein anderes für Alzheimer bedeutendes Protein, und zwar Amyloid. Was weiß man über den Zusammenhang?
Amyloid-Beta ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also das wurde schnell erkannt als Auslöser der Alzheimer-Erkrankung, dass Mutationen in Genen, die dazu führen, dass das produziert wird, entdeckt wurden als vererbliche Faktoren für die Alzheimer-Erkrankung. Und was man heute weiß, ist, dass es wahrscheinlich in der Kaskade oberhalb von Tau sitzt. Also man weiß, dass diese Amyloid-Peptide in die Nervenzellen Sachen anregen können, zum Beispiel eine synaptische Hyperaktivität nennen wir das. Also die Neuronen sind sozusagen hyperaktiv, was dann wiederum dazu führt, dass Tau in einen Zustand gerät, der sozusagen auf dem Weg zu der Pathologie ist, also zu der Erkrankung. Und wir sehen, dass dieses Ganze beschreibt man als die Amyloid-Hypothese, also dass Amyloid sozusagen das Tau antriggert und dann das Tau die eigentliche Neurodegeneration und die Toxizität auslöst.
Warum ist das wichtig zu wissen, wenn man mit diesem Thema zum ersten Mal so in Kontakt tritt, weil vielleicht jemand aus meinem Umfeld eine Diagnose bekommen hat oder weil ich vielleicht vermute, betroffen zu sein?
Ich denke, das ist wichtig, um auch zu verstehen, was einfach passiert im Gehirn. Und dann als für uns Wissenschaftler und für die Pharmaindustrie, die natürlich dahinter steht, auch wichtig zu wissen, wo man angreift. Ist natürlich ein anderer Angriffspunkt, wenn ein Patient kommt und diagnostiziert wird mit der Alzheimer-Erkrankung und er hat eine Mutation in einem Gen, das Amyloid produziert. Als wenn ein Patient kommt wo wir nicht wissen, wo es herkommt. Und in dem Fall ist das Tau-Protein sozusagen wichtig, weil wir den Auslöser nicht kennen. Das sind die sogenannten sporadischen Varianten der Alzheimer-Erkrankung. Das sind eigentlich die allerhäufigsten, wo wir gar nicht wissen, woher es kommt. Und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen und auch für die Personen rauszufinden, was ist der Auslöser hier? Woher kommt das? Kann ich das vielleicht irgendwie eindämmen? Kann ich das vielleicht durch relativ einfache Medikation oder so beheben oder verhindern sogar.
Was sagen Sie dann?
Was ich dann sage, ich bin da, wie gesagt, zuversichtlich. Natürlich geht das alles sehr langsam. Also man muss auch im Blick behalten, die Zeitskalen, in der wir in der Wissenschaft reden, das sind eigentlich immer in Dekaden und nicht in Jahren. Also es überschreitet auf jeden Fall, denke ich, das Schicksal der einzelnen Patienten. Aber es ist sehr wichtig, dass wir natürlich dann weiteren Menschen in der Zukunft helfen können. Deswegen ist jeder Patient extrem wichtig für uns und jedes Schicksal auch. Und der Verlauf jeder einzelnen Krankheit ist sehr informativ.
Welche Therapien gibt es denn? Also die Anti-Tau-Therapie, wie könnte die aussehen?
Da gibt es verschiedene Ansätze, ganz interessante Sachen. Also es gibt Zum einen Ansätze, dadurch, dass das Tauprotein ja diese Verklumpung bildet, ist eine logische Idee, dass man einfach, wenn man dieses Protein runterreguliert, also das Protein rausnimmt, dann müsste das nicht funktionieren. So daraus entsteht ein Ansatz, wo man sagt, okay, man reguliert sozusagen das Tauprotein im Gehirn runter. Es gibt verschiedene Ansätze. Viele sind auch in den klinischen Studien jetzt schon ziemlich erfolgreich. Dann gibt es wieder andere Ansätze, die mehr so der Idee folgen, die jetzt gerade auch für das Amyloid Beta eigentlich sehr erfolgreich auch schon angewendet wird. Und zwar ist das basiert auf Antikörpern, die diese Proteine, zum Beispiel Amyloid Beta, direkt erkennen und dazu führen, dass diese abgebaut werden. Ähnliche Ansätze gibt es natürlich auch für Tau. Da gibt es mehrere klinische Studien, die da laufen, wo bestimmte Tau-Versionen oder generell Tau von Antikörpern erkannt wird und dann mit dem Ziel, dass es dann abgebaut wird, sodass es nicht mehr zu dieser Anhäufung
kommt. Mhm. Und wie ist da der Stand? Wie können wir das bewerten?
Also eigentlich ist es sehr gut. Wir haben einmal alle zwei Jahre in Deutschland, in Europa, das große Euro-Tau-Meeting, und da wurden schöne Sachen vorgestellt. Und zwar gibt es derzeit kleine Nukleinsäurestückchen, die sozusagen verwendet werden, um das Tau-Gen runter zu regulieren. Das ist jetzt in der klinischen Phase und sieht eigentlich fantastisch aus. Also sehr gute Ergebnisse in dem Biomarker-Imaging. Wie macht das? Es gibt solche Möglichkeiten, diese Ablagerung im Gehirn am lebenden Menschen abzubilden durch MRT. Mhm. Und das sah eigentlich ganz toll aus. Also ich glaube, das ist ein guter Ansatz für die Antikörpertherapie. Meiner Meinung nach, und ich glaube, dass auch die Meinung der meisten im Feld mittlerweile, wird wahrscheinlich eher eine Kombinationstherapie dann in Frage kommen, wo sowohl Tau als auch Amyloid Beta gleichzeitig angegangen wird.
Wir haben in diesem Podcast schon mehrfach über Lecanemab gesprochen. Sie sind da ja auch ganz nah dran. Es ist in Amerika schon als Wirkstoff zugelassen. Hier in Europa gibt es noch keine Zulassung, ist mein letzter Stand, richtig?
Nee, gibt es, glaube ich, noch nicht. Also ich weiß es auch nicht. Das ist ein Antikörper, der das Amyloid Beta angeht. Genau das, was ich gerade versucht habe zu erklären, verursacht. Also das wird gebunden, dieses Protein, und dann wird es abgebaut. Ist ein guter Ansatz. Die ersten Versionen davon sind sehr umstritten, weil es relativ viele Nebenwirkungen gab. Aber man muss das, denke ich, auch alles irgendwie als Riesendurchbruch sehen, denn es ist die erste Therapie, die es überhaupt gibt für die Alzheimer-Erkrankung. Und natürlich entwickeln sich diese Therapien weiter. Also jetzt schon die nachfolgenden Versionen von diesen Antikörpern, die sind schon weitaus besser, haben viel, viel weniger Nebenwirkungen. Und ich denke, das ist eigentlich ein großer Durchbruch gewesen, das einfach zu zeigen, dass eine antikörperbasierte Therapie generell funktionieren kann.
Wenn Sie mal so betrachten, als Sie angefangen haben, Sie haben ja gerade schon gesagt, Tau beschäftigt Sie seit 17 Jahren. Wenn Sie jetzt mal so einen Vergleich ziehen, als Sie losgelegt haben mit Ihrer Forschung und jetzt,
gab es viele Ansätze, die es auch immer noch gibt eigentlich. Die zielen darauf an, diese Ablagerung von Tau, diese Verklumpung aufzulösen. Das ist auch so eine der ersten Ansätze gewesen, auch sehr, sehr offensichtlich. Also wenn sich da was ablagert, was verklumpt ist, will man das irgendwie auflösen, wie mit einem Lösungsmittel und wegmachen. Allerdings hat das nicht so gut funktioniert. In vielen Fällen kam es dann dazu, dass das im Gehirn dann eigentlich nicht geklappt hat. Also in Modellsystemen, die wir benutzen als Wissenschaftler, klappt das ganz gut meistens. Aber im menschlichen Gehirn gibt es dann einige andere Hürden. Und das hat nicht gut geklappt. Und dann kam es oft dazu, dass sogar diese Ablagerungen eher noch mehr Toxizität verursacht haben, weil man sie eher in so kleine Bruchstücke aufgebrochen hat, als sie aufzulösen. Und das natürlich dann fatal. Und deswegen ist es da eigentlich nicht weitergegangen. Viel wird aber auch immer noch dran gearbeitet, da das richtige Agens zu finden, dass das bewerkstelligen kann.
Ich würde ganz gern, Frau Wegmann, wenn ich Sie hier schon so habe, mit Ihnen über ein anderes Thema sprechen, was ich wahnsinnig spannend finde. Und zwar geht es da um Ihr Engagement für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Mittel- und Südamerika. Woher kommt das? Was machen Sie? Was ist das Ziel? Ich meine, Sie haben ja jetzt mit Tau, würde ich mal sagen, genug zu tun.
Ja, weiß aus. Ja. Aber ja, das Engagement kommt eigentlich dafür, dass ich ein sehr sag mal, ich bin sehr, sehr sensitiv für Gleichstellung und es gibt diese zwei amerikanischen oder englischen Worte, Equity und Equality. Also ich glaube, Equality, das kennen wir alle sehr gut. Das ist so die Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Ist bei uns im täglichen Alltag auch ein Thema natürlich seit der Emanzipation. Aber auch die Gleichstellung von Kindern und Jugendlichen mit Erwachsenen. Also gibt es viel. Was weniger oft vorkommt, ist Equity. Und das bedeutet eigentlich, dass man den Leuten die gleiche Startchance gibt. Und zwar auch in dem Sinne, dass man Leute, die aus Verhältnissen kommen, die schwieriger sind, die also schlechtere Startbedingungen haben, dass man diese pusht, um sie wieder auf das Level zu bringen, für eine Equality, also für eine Gleichstellung, gleiche Chance. Und das finde ich sehr wichtig. Und da ich natürlich in der Wissenschaft unterwegs bin und das mein Feld ist, mein Aktionsradius und mein Aktionsfeld ist, versuche ich das genau zu machen, indem ich junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor allen Dingen aus dem latein- und amerikanischen Raum versuche zu pushen und zu engagieren und mit zu involvieren in unsere Projekte, dass wir Kollaborationen bilden, also zusammenarbeiten mit diesen Ländern und Leute, die Potenzial haben und gerne wollen, nach Europa holen, um hier was zu machen, ja.
Jetzt sitze ich gerade in Köln im Homeoffice. Sie sind gerade in Cambridge.
Genau.
Weil sie dort bei einem Treffen sind. Sind das Menschen, die ihnen da fehlen? Wissenschaftlerinnen? Sind da mehr Männer? Ist weniger aus dem lateinamerikanischen Raum?
Aus dem lateinamerikanischen Raum gibt es eigentlich in Europa, ich würde fast sagen, niemanden oder kaum jemanden, zumindest in meinem Feld. Das ist eigentlich sehr schade. Also auf dem Gruppenleiterniveau. Es gibt natürlich in anderen Ländern schon, in den USA und natürlich in lateinamerikanischen Ländern gibt es mehrere, aber es ist schon sehr, wie man so schön sagt, whitewashed. Ja. Also das ist, und natürlich jetzt bin ich in England, das ist auch so. Ich meine, England ist eigentlich ein traditionelles Immigrationsland, aber man sieht halt genau das, was halt ich gerade beschrieben habe. Also es ist eine ganz klare Klassen- und ethische Trennung hier. Heute bei dem Meeting sind es, glaube ich, ich gucke eigentlich fast immer gleich. Also sind nämlich fast 50-50% zwischen Frauen.
Machen Sie das auch? Ich gucke auch immer direkt so. Wie viele Frauen sind dabei?
Ja. Und da gucke ich auch, wen ich kenne. Und viele kennen, man kennt sich natürlich auch untereinander mittlerweile, weil man sich auch ein bisschen irgendwie unterstützen will. Genau, aber ich freue mich darauf und ich mal gucken. Viele Leute kenne ich auch nicht, die hier sind. Dann bin ich gespannt drauf.
Was besprechen Sie denn konkret?
Ich werde, die Konferenz ist zum Thema, im englischen Titel heißt es Trafficking in Neurodegeneration. Also es geht darum, wie Organellen transportiert werden im Neuron, in der Nervenzelle und was das für eine Rolle in der Neurodegeneration spielt. Und das natürlich, da ich an Tau als Tubulin assoziierter Faktor arbeite natürlich genau das Thema. Also ich spreche natürlich zu Tau. Ich spreche dazu, was wir jetzt neue Forschungsergebnisse, die wir auch noch nicht publiziert haben, also neue Sachen, wie wir sehen, welche andere Faktoren dafür wichtig sind, das Tau von dem Mikrotubuli runterzuholen und verhindern können, dass es aggregiert dann in diese Sachen. Genau, das werde ich wohl vorstellen, ja. Freue mich schon drauf.
Man hört es im Podcast, aber man sieht es nicht so richtig. Wir sehen uns. Ich finde, Sie strahlen so schön bei diesem Thema. Und das ist ja eigentlich Alzheimer ein ganz bitteres Thema. Aber ich bekomme so Ihre Begeisterung dafür mit. Was ist Ihr Ziel?
Ich möchte gern das Rätsel Tau lösen und damit Leuten helfen. Das wäre mein Ziel. Und da versuche ich alles. Mal gucken. Es klappt, hoffe ich doch, ja.
Dann sprechen wir wieder. Susanne Wegmann, Dankeschön. Sie ist Forschungsgruppenleiterin am DZNE-Standort in Berlin und danke fürs Gespräch.
Bitteschön.
Viel Erfolg, viel Spaß bei Ihrem Meeting in Cambridge.
Dankeschön.
Ja, und danke fürs Zuhören. Also in der Demenzforschung geht auch ganz viel über Spenden und wenn Sie möchten, wir sagen Dankeschön, gerne über die DZNE-Stiftung, dzne-stiftung.de, da gibt es Informationen und dann hören wir uns bald wieder bei Hirn und Heinrich und vor allem, wenn Sie Fragen haben und ja, Anregungen vielleicht oder auch Kritik, gerne in die Kommentare, lesen wir alles mit.